Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Kinderherzen-Podcasts. Und die ist heute ein bisschen anders, weil sie nämlich für uns alle relevant ist, egal ob mit oder ohne angeborenem Herzfehler. Aber natürlich ganz besonders für Menschen mit angeborenem Herzfehler. Warum, das erkläre ich gleich nochmal. Heute geht es jedenfalls um das Thema Atmung. Und klar, atmen müssen wir alle und tun wir auch alle irgendwie intuitiv. Aber intuitiv heißt nicht automatisch richtig. Denn mit unserer Atmung können wir unser Wohlbefinden enorm positiv beeinflussen. Wir können uns in Stresssituationen beruhigen. Und wir können natürlich auch aktiv für eine gute Belüftung der Lunge und damit Leistungsfähigkeit und optimale Herzfunktion sorgen. Meine Gästin heute ist Hannah Stahl. Sie ist Breath Coach und mir gerade remote aus Mallorca zugeschaltet. Hallo, liebe Hannah. Ich bin ein bisschen neidisch gerade auf Mallorca. Es ist eisekalt. Aber herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Oh, vielen lieben Dank, Nina. Ja, ich darf tatsächlich gerade in den blauen Himmel schauen, während ich heute schon Schneevideos zugeschickt bekommen habe aus Deutschland. Ja.
Ja, hier ist echt Winter. Naja, also bevor wir gleich darauf eingehen, inwiefern das Thema Atmung für Menschen mit angeborenem Herzfehler relevant ist, kannst du uns einmal erklären, wieso gezieltes Atmen so wichtig ist und was wir damit erreichen können und vielleicht sogar auch schon, wie wir da hinkommen, richtig zu atmen?
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast jetzt in deiner Einführung ja schon ein paar Sachen angesprochen, was wir mit der Atmung alles bewirken können. Und die Frage ist ja immer die, warum muss ich das überhaupt tun? Warum muss ich mich mit meiner Atmung auseinandersetzen? Weil, wie du schon gesagt hast, wir atmen alle, Gott sei Dank, selbstverständlich ein und aus, auf natürliche Art und Weise. Und gleichzeitig haben sich viele von uns ein bisschen unguten und runden Atemrhythmus, sage ich mal, angewöhnt. Durch verschiedene Erlebnisse, die wir so machen in unserem Leben, durch Dinge, die uns passieren und aber auch durch diese gefühlten Milliarden Eindrücke, denen wir täglich ausgesetzt sind heutzutage. Und dann haben wir einen Atemrhythmus, der unserem System einfach nicht super dienlich ist. Durch viel Sitzen, wenig Bewegung, vielleicht schlechten Schlaf oder Stress. Und das führt dann oft dazu, dass wir eher vielleicht flach atmen oder zu schnell atmen, durch den Mund oder mehr in die Brust als über das Zwerchfell. Und so eine hohe Atemfrequenz zum Beispiel oder auch, da erkennen sich immer ganz viele drin wieder, dass sie vielleicht unterbewusst auf einmal aufhören zu atmen oder eher so eine ganz flache Atmung haben. All das hat einen riesigen Einfluss auf unser ganzes System, auf unser Nervensystem, auf unsere Verdauung, auf unsere Stressresilienz, darauf, wie wir uns so im Alltag bewegen und wohlfühlen und wie wir vielleicht auch auf gewisse Situationen reagieren. Und das Schöne ist aber, dass die Atmung nicht nur wie ein Spiegel gesehen werden kann. Also wir können nicht nur, wenn wir einen Menschen ansehen oder wenn wir uns unseren Atem selber ansehen, den nicht nur als Spiegel betrachten unserer Innenwelt, sondern es ist wirklich auch wie eine Fernbedienung für unser System, wie eine Fernbedienung für unser Nervensystem. Und wir können, je nachdem, wie tief wir atmen, wohin wir atmen, wie schnell oder langsam wir atmen, in was für einem Rhythmus, einen direkten Einfluss nehmen darauf, wie es uns geht, indem wir eben direkt beeinflussen können, ob wir eher in den Sympathikus oder den Parasympathikus des Nervensystems wechseln. Und da ist die Atmung der einzige Teil unseres autonomen Systems, auf den wir, unseres autonomen Nervensystems, auf den wir so einen direkten Zugriff haben.
Jetzt hast du schon ein paar Themen angesprochen, die bei Menschen mit angeborenem Herzfehler eine Rolle spielen. Zum einen habe ich kürzlich mit Jan Müller, also in unserer letzten Folge, darüber gesprochen, dass Menschen mit angeborenem Herzfehler schlechter schlafen. Also sprich, der Sympathikus ist auch im Schlaf immer ein bisschen aktiver als bei herzgesunden Menschen. Zum anderen kommen die Herzfehler selbst und die damit verbundenen Eingriffe, also mit Tubus, Beatmung, Herz-Lungen-Maschine, die Sternotomie und das ganze Prozedere drumherum, führen dazu, dass Menschen mit angeborenem Herzfehler unmittelbar nach OPs, aber in den meisten Fällen auch im weiteren Verlauf flacher atmen, als es eigentlich gut für uns wäre, und häufig auch mehr durch den Mund als durch die Nase. Und was noch dazu kommt, sind einfach Stressfaktoren durch die OPs, durch Eingriffe, durch emotionale Belastungen. Und da hatte ich in Folge 18 auch schon mal mit Dr. Helm drüber gesprochen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das gern. Also alles Faktoren, wo wir sagen würden, da macht es ganz besonders Sinn, funktional richtig zu atmen. Jetzt hast du schon gesagt, man kann Einfluss drauf nehmen, aber kann man das trainieren? Und wenn, wie?
Ja. Auch nochmal schön, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast mit dem funktional richtigen Atmen, weil ich da auch immer ganz gern so ein bisschen den Druck oder den Stress rausnehmen möchte, dass es jetzt diesen einen richtigen Atemrhythmus gibt, weil jeder und jede von uns sich im Laufe des Lebens einen ganz individuellen Atemrhythmus aneignet, der wirklich so individuell ist, kann man sagen, wie dein Fingerabdruck. Und es gibt da ganz viele Zwischentöne und es gibt nicht das eine richtig und das eine falsch, sage ich mal. Aber wir können, glaube ich, fast alle so ein bisschen justieren und regeln und uns damit einfach auch mehr Kapazität im Nervensystem ermöglichen. Und ja, man kann das trainieren. Die Basis von allem, wenn wir in die Atemarbeit reingehen, ist erstmal wirklich eine Bestandsaufnahme, zu gucken, wie atme ich überhaupt im Alltag. Ja? Also bevor wir anfangen zu verändern, erstmal einen achtsamen Umgang mit der Atmung zu pflegen. Also zu schauen, wie atme ich, wenn ich ganz entspannt auf der Couch sitze? Wie atme ich, wenn ich unter Stress bin oder Angst habe oder in Panik, wenn ich zum Bus laufe, wenn ich in den Sonnenuntergang starr? Ja, also den Atem überhaupt erstmal kennenlernen und wie der sich verändert, je nachdem, in welchem Zustand ich mich befinde. Und wenn wir uns damit so ein bisschen angefreundet haben, also wenn wir unsere Atmung, unsere ganz individuelle Atmung kennengelernt haben, auf der Basis können wir dann auch individuell anfangen, damit zu arbeiten. Weil ich nicht so ein Fan davon bin, klar, es gibt so Atemübungen, die für jeden und jede gut machbar sind. Und gleichzeitig finde ich, gibt es jetzt nicht diesen einen Weg oder die eine Technik, die für alle gut und richtig sind. Wir können aber sehr wohl anfangen, damit so eine tägliche Atempraxis zu etablieren. Und das Schöne ist, dass es dafür gar nicht unbedingt jetzt eine Stunde Zeit braucht oder so, sondern dass wir schon ganz, ganz viel bewirken können, wenn wir uns jeden Tag so 8 bis 10 Minuten mal nehmen, um uns hinzusetzen und gezielt Atemübungen zu machen. Was es da so gibt, da gehen wir, glaube ich, später auch noch drauf ein und für was wir die nutzen können. Mhm. Und dann ist es aber umso wichtiger, wenn du eben nicht nur diese paar Minuten am Tag dir nimmst, um zu trainieren und mit dem Atem zu arbeiten, sondern wenn du versuchst, das bewusste Atmen und die bewusste Atemsteuerung in deinen Alltag zu integrieren. Ja, also dass du die 98% des restlichen Tages, wenn du nicht eben auf deiner Matte sitzt oder auf deinem Meditationskissen oder wie auch immer, nutzt und sagst, ich nehme die Atemübungen auf Wege mit, die ich sowieso zurücklege. Oder eben in dem Fall jetzt auch in Wartezimmer oder ins Auto oder in andere Situationen, wo ich sowieso mal einen Moment Zeit habe. In die Supermarktschlange, ganz konkretes Beispiel, anstatt genervt da zu stehen und sich zu fragen, warum man wieder an der falschen Schlange ansteht. Die Zeit zum Beispiel mal nutzen, um bewusst einzuchecken und Atemübungen zu machen.
Und also wie du sagst, ne, am Anfang steht so ein bisschen das Erkennen, wie man atmet. Da würde ich jetzt sagen, jeder denkt wahrscheinlich von sich ja halt ganz normal. So, mhm. Also wie kommt man an den Punkt, eben dann auch im Alltag, also wegzukommen von Übungen, sondern eben diese Übungen als den eigenen Atemrhythmus zu übernehmen? Passiert das automatisch oder würdest du auch sagen, das ist schon immer auch ein gezieltes Atmen für bestimmte Momente?
Beides. Also zum einen ist es, glaube ich, durch Also durch ein gezieltes Üben für den Moment oder für eine gewisse Zeit, es ist wie so ein Erinnern, ja, weil die allermeisten von uns kommen eigentlich mit einer guten, gesunden Atmung, natürlichen Atmung auf die Welt, würde ich sagen. Und die sieht im besten Fall so aus, da gibt es eigentlich so fünf Basisbausteine in einer natürlichen, gesunden Atmung, dass wir A, möglichst 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch die Nase atmen, über das Zwerchfell atmen, langsam und sanft atmen und einen leichten Fokus eher auf der Aus- als auf der Einatmung haben. Also das ist so das, was wir so als natürlich gesunde Atmung im Alltag ansehen. Und das hat unser Körper eigentlich verinnerlicht und im Grunde genommen nur so ein bisschen verlernt durch den ganzen Stress und alles, was wir dem System so gefüttert haben über die Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt wieder anfangen, bewusster uns mit unserer Atmung auseinanderzusetzen und auch konkrete Atemübungen zu machen, erinnert sich das System relativ schnell meistens wieder daran. Und dann wird es auch wieder automatischer, dann wird es wieder natürlicher, dass wir auf diese Art und Weise atmen. Bevor ich auf den zweiten Aspekt, auf diese konkreten Techniken eingehe, will ich aber auch noch dazu sagen, dass der Atem natürlich immer nur ein Teil und nur ein Regler ist. Ja? Also es ist zwar eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, mit der wir arbeiten können, aber da spielen auch immer noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal anschauen, dass wir schon ganz lange in einer herausfordernden Situation sind, wo immer wieder auch Sachen unterdrückt werden oder ganz viel Stress im Körper gespeichert wird, dann ist es für viele fast unmöglich eigentlich, sich für, sagen wir mal, 2 oder 5 Minuten in Ruhe hinzusetzen und Atemübungen zu machen. Dann muss zum Beispiel erstmal die Bewegung der Körper mitgenommen werden, Stressenergie im Körper bewegt werden, vielleicht durch Schütteln, durch Klopfen, durch Tanzen oder irgendeine Form von Sport, bevor wir dann überhaupt es schaffen, so zur Ruhe zu kommen, dass wir auch wirklich in konkrete Atemübungen reingehen können. Und da gibt es dann eben schon, um diesen zweiten Aspekt noch anzusprechen, für gewisse Situationen verschiedene Atemübungen. Die allermeisten davon haben, und das ist so ein bisschen, glaube ich, unserer Gesellschaft geschuldet und dieser Überstimulation und der Tatsache, dass die allermeisten von uns tendenziell eher im Sympathikus sind als im Parasympathikus, haben auch ganz viele Atemübungen eher das Ziel, zur Ruhe zu führen, nach innen. Aber es gibt natürlich auch aktivierende Atemtechniken, also mit denen wir ganz bewusst uns eher in die Aktivierung bringen können oder wo wir den Atem wie so einen kleinen Espresso nutzen können, sage ich mal.
Okay. Jetzt können wir Erwachsene ja mit Sicherheit gut eben bestimmte Dinge trainieren oder eben aktiv darauf achten. Bei Kindern ist es ja schon mitunter schwierig. Also gerade wenn ich jetzt das Gefühl habe, zum Beispiel mein Kind atmet die ganze Zeit durch den Mund oder total flach, kann man da bei Kindern auch was machen?
Mit Kindern zu arbeiten macht total viel Spaß. Ich würde es auch gar nicht als Arbeit bezeichnen, weil das natürlich, und das wissen ja alle Eltern, spielerisch immer am besten funktioniert. Und wir können total gut auch mit Kindern arbeiten und deren Atmung. Ich denke, es ist dann eher sowas, dass der Rahmen, den wir schaffen, weniger nach einem Training sich anfühlt, sondern dass wir zum Beispiel mehr mit Bildern, mit Farben oder auch mit Utensilien tatsächlich arbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Strohhalmatmung nehme, das ist eine Atemtechnik, die für jeden Erwachsenen, für jede Erwachsene eine ganz tolle Übung ist, um zum Beispiel in Panikmomenten wieder mehr Ruhe ins System einzuladen, wo es darum geht, dass wir durch die Nase einatmen und dann aber langsam und gezielt durch den Mund lange ausatmen, ebenso als würden wir durch einen Strohhalm atmen. Wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, dann ist das eher was Sinnbildliches oder eine imaginative Geschichte. Bei Kindern arbeite ich dann wirklich mit einem Strohhalm zum Beispiel oder mit Seifenblasen. Ja, also dass wir wirklich ein Glas Wasser haben, vielleicht sogar ein bisschen Sprudel reinmachen oder wie auch immer und dann mit dem Strohhalm wirklich in das Wasser reinpusten und dadurch ohne dass sie vielleicht sogar wissen, warum sie das tun oder das wissen müssen, diese Lungenkapazität trainieren und erweitern und eben auch dieses langsame, lange Ausatmen auf eine spielerische Art und Weise integrieren. Oder Federn wegpusten, Wattebäusche wegpusten, ein Blatt in der Luft halten zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt, du hast das vorhin schon angesprochen, eher in den Winter gehen, Schneeflocken zum Beispiel von der Hand pusten oder solche Geschichten. Ja, sind alles Dinge, die dabei helfen, eher den Fokus auf die Ausatmung zu legen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wollen wir das überhaupt, dass die Ausatmung tendenziell ein bisschen länger als die Einatmung ist? Wenn wir viel und groß einatmen, dann aktivieren wir uns eher. Wenn wir langsam und sanft ausatmen, dann hilft es eher dabei, in die Ruhe zu finden und den Parasympathikus zu aktivieren. Deswegen sind all diese Übungen, die den Fokus eher auf die Ausatmung legen, eben auch dafür da, dass es dann die Ruhe und die Erholung, den Verdauungsmodus zu aktivieren oder zum Beispiel auch besser in den Schlaf zu finden. Und da gibt es dann, ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Bienenatmung gehört hast. Das ist zum Beispiel auch eine ganz schöne spielerische Atemübung, die man total gut mit Kindern machen kann, dass man durch die Nase ein- und ausatmet und beim Ausatmen aber so summt, wie ein Bienchen halt, ne? Und das zum Beispiel noch kombiniert, dass man sich mal die Hände auf die Ohren legt, um die Vibration der eigenen Stimme zu spüren. Eine ganz schöne spielerische Atemübung für Kinder und Erwachsene, die ganz viel auslöst, zum Beispiel auch das Kuschelhormon Oxytocin ausstößt und dadurch eben uns noch ein bisschen mehr Ruhe schenkt im System. So wie wir ja oft auch, wenn wir Kinder im Arm halten, zum Beispiel summen oder singen. Ja. Also das sind so spielerische Sachen, die jetzt zum Beispiel bei der verlängerten Ausatmung helfen. Du hattest noch die Nasen-Mund-Atmung angesprochen. Also bei Kindern, Ich arbeite ja tatsächlich bei Erwachsenen öfter damit, dass ich anfange, auch zu etablieren, sich also mit einem Mundtape zu arbeiten, ja, also dass man wirklich tagsüber mal anfängt zu trainieren, zu üben, wie sich das anfühlt, wenn wir mit einem sanften Gesichtstape so einen kleinen Streifen über die Lippen kleben, um nur durch die Nase zu atmen, etwas, was man dann auch, wenn man sich damit wohlfühlt, in die Nacht übernehmen kann, weil wir es da ja nicht so steuern können. Das würde ich jetzt bei Kindern, ich habe Atemschüler, die das mit ihren Kindern auch machen und sagen, dass das ganz toll ist, aber das würde ich jetzt nicht zwingend mal als erstes empfehlen.
Muss man dann gucken, wahrscheinlich einfach, ne, wie es das Kind aufnimmt, so, ob das irgendwie ein Beklemmungsgefühl auslöst oder ob das ganz gut funktioniert so.
Genau, ganz unbedingt. Das ist echt ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, egal ob klein oder groß, dass das auf keinen Fall ein zusätzlicher Stressfaktor sein sollte, ja. Aber Nasenatmung, und du hast das schon gesagt, ist einfach extrem wichtig. Ja? Also die Nasenatmung ist so viel effizienter, als wenn wir durch den Mund atmen. Wenn wir durch die Nase atmen, wird die Luft besser vorbereitet, gefiltert, befeuchtet, auf die richtige Temperatur gebracht, bevor sie in die Lunge strömt. Das passiert alles nicht, wenn wir durch den Mund atmen. Deswegen ist dieses Sensibilisieren dafür, durch die Nase zu atmen, wirklich wichtig. Also, und da können wir aber auch anfangen mit mal ein paar Minuten am Tag bewusst zusammen hinsetzen und spielerische Nasenatemübungen machen. Zum Beispiel, vielleicht kannst du da jetzt ein besseres Tier nennen, aber wie ein Hase schnüffeln oder sowas, ja, dass man einfach so überhaupt mal die Aufmerksamkeit wieder zur Nase bringt und eben mal sich bewusst macht, wie fühlt sich das an, wenn ich den Mund schließe und durch die Nase atme. Und dann kann es natürlich sein, wenn das über lange Zeit hinweg so war, dass die Person, egal ob jetzt Kind oder Erwachsener, durch den Mund geatmet hat, dass sich das erstmal so anfühlt, als würden wir nicht genug Luft bekommen durch die Nase. Und deswegen da wirklich rantasten, ja, und auch wieder mehr belüften, durchbluten, durch kürzere Intervalle dieser bewussten Nasenatmung und das dann wieder als die normale Atmung hoffentlich irgendwann etablieren. Genau, und neben der verlängerten Ausatmung, die wir spielerisch üben können, neben der Nasenatmung, ist es zum Beispiel eben auch wichtig, dass wir diese tiefe Zwerchfellatmung wieder als die normale, gewohnte Atmung etablieren. Und dafür gibt es auch verschiedene Art und Weisen, sowohl für Erwachsene, aber vor allen Dingen auch für Kinder, um spielerisch daran zu gehen. Also man kann zum Beispiel mit Bildern arbeiten, ja, dass wir uns vorstellen, dass wir in unserem Bauchraum oder im Raum zwischen dem Brustkorb einen Luftballon aufpusten, dass wirklich dieser Bereich schön rund und groß wird mit der Einatmung und dass mit der Ausatmung dann die Luft aus diesem Luftballon wieder entweicht. Vielen hilft es, wenn der Luftballon auch noch eine Farbe hat, zum Beispiel eine spontane Lieblingsfarbe, die aufkommt oder so, dann ist der Fokus noch stärker dort. Oder wir können auch, gerade wenn es darum geht, dass wir in Bereiche hineinatmen, die vielleicht schmerzen oder in die wir lange nicht mehr reingeatmet haben, weil sie eben mal schmerzvoll waren, dass wir da auch mit Bildern und mit Farben zum Beispiel arbeiten. Also dass wir sagen, hey, stell dir doch jetzt mal vor, dass dieser Bereich in dir, wo du gerade einen Schmerz spürst, dass der eine Farbe oder ein Bild hat. Ja? Das ist dann oft eher was Dunkles oder was Schattiges. Und dann können wir uns vorstellen, dass der Raum, in dem wir sitzen, eine Farbe einnimmt. Dass wir in einem Licht sitzen, irgendeiner hellen Farbe, vielleicht einem Grün. Und dann dieses Licht einatmen und zu diesem Punkt, zu diesem Ort, wo die Dunkelheit sitzt, hinatmen. Und dann eben das wirklich allumfassend verschlingen lassen und dann wieder ausatmen. Ja? Und diese Bilder, diese Imagination hilft extrem dabei, dort Raum zu schaffen, wo vielleicht ganz, ganz lange Enge gesessen hat. Und diese Bilder und diese Farben helfen auch extrem dabei, sich da reinfallen zu lassen und sich nicht so sehr an dem darunterliegenden Schmerz festzuhalten, sage ich mal. Ist auch was ich viel mit Schwangeren mache, zum Beispiel, wenn die sich auf die Geburt vorbereiten. Okay.
Genau. Ja, ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch was man dann eben ja im Alltag auch immer mal wieder machen könnte, ne? Dass man sagt, so versuch mal ins Gelbe zu atmen oder so. Ne? Auch einfach mal, dass das Kind die Vorstellung davon hat, was es jetzt tun soll oder wo es mal hinatmen kann, ohne dass es so abstrakt ist. Ne?
Genau.
Ja. Das heißt, du würdest jetzt auch sagen, man muss gar nicht rangehen mit dem Ziel, nächste Woche soll mein Kind wieder durch die Nase atmen, sondern es reichen erstmal so kleine Impulse, dass man das anfängt und irgendwann ist dann das Ziel, dass es sich automatisiert.
Auch das ist wahrscheinlich wieder individuell zu beantworten. Ja? Wenn das Kind zum Beispiel gut anspricht oder das wirklich total gut möglich ist, mit so einem sanften Tape zu arbeiten, dann kann das auch sehr schnell gehen. Aber ich glaube, dass wenn wir da so ein bisschen auch da wieder den Druck rausnehmen, ja, und eher über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich arbeiten, das einschleichen lassen wieder und halt dann so, dass das Kind eben auch merkt, was das für einen Effekt hat, ja, also wie viel tiefer der Schlaf zum Beispiel wird, wie das ganze System runterfährt. Und das spüren die Kinder ja oft noch viel mehr als wir, weil die ja noch einen viel besseren Zugang zu sich so haben, habe ich manchmal das Gefühl, ja, während bei uns schon ganz viel überlagert ist, so. Klar, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ziel zu sagen, dass wir da hinkommen, aber ich würde jetzt keinen Zeitrahmen feststecken, in wann das passieren muss oder wie schnell das passieren muss.
Gibt es denn spezielle Übungen für den einen oder anderen Anwendungsbereich? Also beispielsweise, wenn ich sage, ich will jetzt besser schlafen oder ich habe nächste Woche, keine Ahnung, einen Eingriff vor mir, vor dem ich total Angst habe und will mich da runter regulieren oder ich will gezielt Lungenvolumen aufbauen für eine bessere Leistungsfähigkeit. Gibt es da verschiedene Techniken oder ist das Prinzip im Endeffekt immer dasselbe?
Es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die aus unterschiedlichen Traditionen kommen, eher aus der Yoga-Tradition, aus eher sportwissenschaftlichen Ansätzen, aus verschiedenen Kulturen. Also es gibt einen ganz großen Pool an Atemtechniken. Und das würde jetzt, glaube ich, tatsächlich den Rahmen sprengen, da auf alle einzugehen. Aber vielleicht einfach mal so ein paar Beispiele. Weil ich glaube, was so ganz wichtige Faktoren sind oder Aspekte, die du jetzt immer wieder auch angesprochen hast, sind zum einen natürlich das Thema Schlaf, aber auch diese herausfordernden Drucksituationen, diese Situationen, in die wir uns ja aber doch relativ bewusst hineinbegeben. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel der Operation nehmen, ja, da wissen wir vielleicht vorher schon, dass uns das unruhig macht, vielleicht gewisse Ängste auslöst und einfach auch Stress im System auslöst. Und dafür ist so, finde ich, eine ganz, ganz wundervolle Atemübung, die Boxatmung. Eine Atemübung, die von den Navy Seals groß gemacht worden ist, also von Personen, die auch in Extremsituationen ruhig und fokussiert und klar sein müssen. Und für mich fühlt es sich tatsächlich immer ein bisschen so an, wenn ich aus der Boxatmung nach ein paar Minuten rausgehe, als wenn ich mir so ein Cape herbeigeatmet hätte, wie so ein Superman oder Superwoman Cape, und einfach dann viel gestärkter und ruhiger in herausfordernde Situationen hineingehen kann. Und das ist eine Atemübung, wo wir ganz klar den Atem regulieren und zählen mit einer gewissen Vorgabe des Atmens verbinden. Und das ist so eine Basis von vielen Atemtechniken, ja, dass man zum einen eben steuert, wohin fließt der Atem, zum anderen durch dieses Zählen dem Kopf auch was zu tun gibt, damit die Gedanken nicht in all die schrecklichen Szenarien, was vielleicht passieren könnte, abhauen können. Und durch diesen Rhythmus, den wir dann auch über einen gewissen Zeitraum hinweg beibehalten, kommen wir wie in so einen meditativen Zustand, ja, und können dann eben, und da kann jetzt jeder und jede für sich die Situation einsetzen, die sie möchte, können dann besser in solche Situationen reingehen.
Magst du uns das mal einmal, sehr gerne.
Soll ich einmal erklären, wie das quasi geht oder wie das aussieht, ja?
Gerne, ja.
Also die Boxatmung gibt der Name quasi schon vor, ist wirklich eine Atemtechnik, in der wir wie in einer Box oder in einem Quadrat atmen. Das heißt, wir können uns wirklich auch vor dem inneren Auge vorstellen, dass wir so ein Quadrat vor uns liegen sehen oder eine Box, und wir atmen diese Seitenlängen des Quadrats entlang. Das heißt, wir atmen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die 4, weil das für die meisten Menschen eine ganz gute, machbare Zahl ist. Wir atmen auf 4 ein, dann gehen wir auf 4 Schläge in eine Atempause, atmen auf 4 Schläge wieder aus und gehen dann wieder auf 4 Schläge in eine Atempause. Und durch diese ganz klare Regelung, ja, also wir atmen ein, Pause, atmen aus, Pause, ist es zum einen eine Atemtechnik, die, hast du auch gesagt, zum Beispiel die Lungenkapazität erweitert, den Atemrhythmus verlangsamt und eben auch den Fokus ganz klar auf dieses Bild, was wir vor den Augen haben, auf die Zählweise gibt und dadurch die Gedanken auch klar werden lässt. Wichtig ist bei eigentlich all diesen Atemtechniken, ob das jetzt die Boxatmung ist, die Strohhalmatmung oder die 478-Atmung, haben vielleicht auch schon mal einige gehört, dass wir immer auch durch die Nase und eben über das Zwerchfell atmen. Also das Zwerchfell ist so ein zweiter ganz wichtiger Basisbaustein. Und da würde ich auch ganz gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn das für dich okay ist, weil ich glaube, dass das ja auch ein wichtiger Aspekt ist, könnte ich mir vorstellen, gerade auch nach Operationen und so.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also Nasenatmung zum einen, Zwerchfellatmung ist der zweite wichtige Basisbaustein. Und das zu trainieren, wirklich wieder gesund und tief über das Zwerchfell zu atmen, und das heißt, dass sich die Bauchdecke und die Flanken, also so der untere Teil des Brustkorbs, mit der Einatmung ausdehnt und mit der Ausatmung quasi wieder der Bauchnabel zur Wirbelsäule sinkt, dass dieser Bereich hauptsächlich sich bewegt und eben weniger der obere Brustbereich bis zu den Schlüsselbeinen. Während bei ganz vielen, die zum Beispiel Probleme mit dem Zwerchfell haben, es sich eher einschleicht, dass sie nur noch in die Brust kurz und flach atmen, ja.
Und magst du, entschuldige, dass ich dich unterbreche, magst du noch mal ganz kurz sagen, wo genau sitzt das Zwerchfell? Also wo ist der Punkt, wo wir dahin atmen müssten quasi.
Ja, wir können da auch gleich, wenn du magst, mal so eine ganz kurze Übung machen. Mhm. Die kannst du einfach mal mitmachen und die kann auch jeder und jede, die zuhört, mitmachen, weil das, während ich das dann auch vielleicht erkläre, nochmal deutlich macht und spürbar macht, wo es sitzt.
Sehr gerne.
Genau, dann kannst du mal versuchen, möglichst aufrechten Sitz kurz einzunehmen und dann darfst du mal tief ein- und wieder ausatmen. Noch einmal tief ein und dann so zu 75% aus und dann Nase und Mund verschließen. Lippen verschließen, vielleicht Zeigefinger und Daumen auf die Nase und dann trotzdem so tun, als wenn du weiter einatmen könntest, obwohl Mund und Nase verschlossen sind. Und dann müsstest du so unterhalb deines Brustkorbs spüren, dass sich da was bewegt.
Ja, ich würde sagen so auf Magenhöhe in etwa, oder?
Genau, richtig. Also das ist so eine kleine Übung, um zum einen mal zu lokalisieren, wo sitzt denn eigentlich das Zwerchfell, und ist aber auch schon eine kleine, ein kleines Zwerchfelltraining in sich, was man immer mal wieder machen könnte.
100 Sekunden Herzwissen. Das Zwerchfell, Motor unserer Atmung. Das Zwerchfell ist ein großer, kuppelförmiger Muskel, der Brust- und Bauchraum voneinander trennt. Man kann es sich wie einen elastischen Fallschirm vorstellen, der sich bei jedem Atemzug bewegt. Obwohl wir es im Alltag kaum wahrnehmen, ist es einer der wichtigsten Muskeln in unserem Körper. Seine Hauptaufgabe? Atmen ermöglichen. Wenn sich das Zwerchfell zusammenzieht, wandert es nach unten. Dadurch entsteht im Brustkorb ein Unterdruck, die Lunge kann sich ausdehnen, wir atmen ein. Entspannt sich der Muskel, wandert er wieder nach oben und hilft aktiv dabei, die Luft aus der Lunge hinauszudrücken. Etwa 70% unserer Atemleistung kommen allein vom Zwerchfell. Neben der Atmung hat es noch weitere Rollen. Es stabilisiert den Rumpf, unterstützt beim Lachen, Niesen oder Husten und hilft bei inneren Prozessen wie Verdauung und Entlastung der Organe. Bei einigen Herz-OPs, vor allem wenn am Herzen selbst, an den großen Gefäßen oder nahe dem Brustkorbeingang operiert wird, verlaufen Nerven, die das Zwerchfell steuern, in unmittelbarer Nähe. Dieser Nerv heißt Nervus phrenicus. Wird er während der Operation gereizt, geschwächt oder selten auch verletzt, kann das Zwerchfell auf einer Seite weniger gut arbeiten. Das bedeutet, die Atmung kann anstrengender werden. Der Körper braucht länger, um sich zu erholen, und Patienten wirken manchmal schneller erschöpft oder brauchen mehr Unterstützung beim Atmen und Trinken. In den meisten Fällen erholt sich der Nerv wieder, aber es kann Zeit brauchen, besonders bei kleinen Patientinnen und Patienten. Das Zwerchfell ist also weit mehr als nur ein Muskel. Er ist der zentrale Motor unserer Atmung und spielt gerade bei Menschen mit angeborenem Herzfehler eine entscheidende Rolle für die Erholung.
Und das Zwerchfell ist so immens wichtig, weil es eben zum einen nicht nur für dieses Ansaugen und Loslassen der Luft zuständig ist, sondern zum Beispiel auch dafür, dass mit jeder Einatmung, wenn das Zwerchfell nach unten sinkt, werden die ganzen inneren Organe, die in deinem Bauchraum sitzen, so ein bisschen nach unten gedrückt und auch quasi massiert. Ja? Und dadurch wird auch ein Entgiftungsprozess und die Verdauung angeregt. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, zum Beispiel, wenn wir Schwierigkeiten haben mit der Verdauung, dass unser Zwerchfell nicht ganz so schwingt und funktioniert, wie es eigentlich dürfte.
Wie ist denn überhaupt der Zusammenhang zwischen Atmung und gezielter Entspannung, also Stressregulation oder auch jetzt eine Resilienz in Sachen Alltagsbelastung, in welcher Form auch immer? Also wie ist der Zusammenhang zwischen Atmung und Entspannung?
Ich hatte ja anfangs schon mal kurz gesagt, dass die Atmung ganz gezielt im Zusammenhang mit dem Nervensystem steht. Ja? Also die Atmung als einziger Teil unseres autonomen Nervensystems, den wir nicht nur als Spiegel sehen können, sondern auf den wir auch Zugriff haben. Und wenn wir jetzt über unsere Atmung eben steuern können, ob wir tief durch die Nase sanft und langsam atmen und dadurch eben auch unser parasympathisches System ansteuern, also den Teil des autonomen Nervensystems, der für die Regulation, für die Ruhe, für die Erholung zuständig ist. Ja? Und deswegen ist es dann eben auch ganz eindeutig damit im Zusammenhang, ob wir uns entspannen können oder ob wir auch, wenn wir auf der Couch sitzen, immer noch kurz und flach und hektisch über den Mund, jetzt mal überspitzt gesagt, in unsere Brust atmen und dadurch dann eben nicht im Parasympathikus, sondern die ganze Zeit im Sympathikus, also im eher Gefahren-, Flucht- oder Freeze-Modus des Nervensystems hängen. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine der gute und das andere der Bad Player ist. Ja, die sind beide extrem wichtig. Aber wir können eben lernen, indem wir mit unserer Atmung und unserem Nervensystem arbeiten, dass wir wieder so ein bisschen schneller zurückpendeln und mehr wieder in die Balance kommen zwischen diesem Sympathikus und dem Parasympathikus.
Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, was man fühlt oder wie die Situation real ist, sondern quasi über die Atmung beruhigt man den Körper, indem man sagt, es ist alles in Ordnung. Und der Körper irgendwie realisiert, okay, wenn der Mensch ruhig atmet, dann ist es irgendwie sicher und stabil und dann fahre ich runter, unabhängig davon, wie die Außensituation real ist. Habe ich das so einigermaßen richtig verstanden?
Das finde ich spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ich glaube, dass es schon immens wichtig ist, auf das zu hören, was der Körper einem für Signale sendet und was der auch aus dem Außen filtert. Und gleichzeitig geht es, glaube ich, darum, dass wir nichts wegregulieren wollen. Ja? Also wir wollen nicht eine unangenehme Situation wegatmen oder das Gefühl wegatmen, was die Situation in uns auslöst, sondern wir wollen eher schauen, dass wir die Kapazität unseres Nervensystems erweitern. Also dass wir einfach in diesen Momenten, wo dann dieser Stress, diese Panik, diese Angst, diese Herausforderung kommt, dass wir die wahrnehmen, aber dass es uns eben gelingt, durch Atemübungen, durch Erfahrungen, die wir mit denen wir unser Nervensystem gefüttert haben, wieder schneller in die Sicherheit zurückzupendeln, ohne jetzt darüber wegwischen zu wollen oder sagen zu wollen, nee, es ist alles gut, obwohl eigentlich gar nicht alles gut ist. Nee, darum geht's nicht, sondern es geht mehr darum, dass wir die Kapazität lernen, so ein bisschen zu erweitern und dadurch vielleicht auch gewisse Situationen besser halten können, um uns dann auch in gezielten Momenten den Raum und die Zeit zu nehmen, um auszudrücken und zu verarbeiten. Ja? Also wenn ich mir jetzt einfach nur mal vorstelle, es ist vielleicht, ob du jetzt die Person mit dem Herzfehler bist oder vielleicht auch Familienmitglieder, die jemanden begleiten durch OPs oder wie auch immer, dann bist du ja nicht immer in dem Moment in der Lage, wirklich alles zu fühlen und auszudrücken, weil du halt vielleicht stark sein möchtest oder musst für eine andere Person oder für dich selbst, weil es gerade nicht der Rahmen ist, wo du dich auf den Boden legst und schreist und trommelst und keine Ahnung. Und dann in dem Moment einfach zu sagen, hey, ich bin okay, ich kann mich über die Atmung bewusst steuern und dir dann aber, und das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt den Raum und die Zeit und den Rahmen zu schaffen, um diese Emotionen und diese Stresshormone, die sich im Körper dann auch ansammeln, auszudrücken. Ja? Und auch dafür gibt es eben, zum Beispiel gibt es natürlich ganz viele verschiedene Methoden, aber gibt es zum Beispiel auch eine Atemtechnik, mit der man arbeiten kann. Es gibt diese Arbeit mit dem bewussten, verbundenen Atem, wo wir über einen gewissen Atemrhythmus Zugang bekommen zu unserem Unterbewusstsein, zu dem Teil unseres Gehirns, wo Erinnerungen mit Emotionen verknüpft sind und mal das Gedankenkarussell für einen Moment zum Stillschweigen bekommen und wirklich dann an die Teile rankommen, die wir vielleicht im Alltag oder in Extremsituationen unterdrückt haben und die sich in unserem System angesammelt haben. Und das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ist gerade in dem Kontext auch deines Podcasts und der Menschen, die zuhören, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, dass wir uns eben auch erlauben, diese intensiven Gefühle dann in einem gehaltenen, sicheren Rahmen auch zu spüren und zu durchleben und aus dem System rausfließen zu lassen.
Ja, ganz spannend. Also das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr darum zu sagen, ich habe in diesem einen Moment weniger Angst, ja, vor jetzt eine bevorstehende Situation. Nehmen wir eine OP, ja, mein Kind wird operiert oder ich werde selbst operiert und ich habe einfach Angst, dass es nicht gut ausgeht oder dass es irgendwelche Komplikationen gibt. Das ist ja eine reale Angst, die man ja auch niemandem nehmen kann in der Form. sondern ich steuere quasi meinen Umgang damit oder ich versuche es quasi anzunehmen, wie es ist mit all der Unsicherheit und quasi mein Körper trotz dieser Angst irgendwie in Ruhe zu bringen? Oder was wäre in so einer Situation das Ziel?
Ja, also ich glaube, dass das Ziel ist, dass wir unseren Körper wieder mehr dahin bringen, dass diese Ruhe und die Sicherheit einfach der Grundzustand sind. Ja, dass es dann natürlich diese Situationen geben darf und muss, wo wir diese Gefahr oder diese Angst wahrnehmen. Dafür ist ja unser Nervensystem auch gemacht. Ja, das ist ja total wichtig. Aber dass wir vielleicht gerade, wenn wir über einen längeren Zeitraum hinweg auch in so einer Dauerbelastung waren, dann ist das, was passiert, dass unser Nervensystem sich irgendwann daran gewöhnt, ständig in diesem Stress, in dieser Angst, in dieser Anspannung zu sein. Und dann irgendwann sagt, okay, das ist jetzt unser neuer Normalzustand. Ja? Und dann fühlen wir uns eben in dieser Gefahr mehr zu Hause irgendwann als in der eigentlichen Sicherheit. Und dann fühlt sich das zum Beispiel, wenn wir anfangen, mit Atemübungen zu arbeiten und wieder in die eigentliche Ruhe zu kommen, am Anfang manchmal für Menschen auch erstmal unruhig oder gefährlich sogar an, weil das System das einfach nicht mehr gewohnt ist. Ja, und deswegen darf das auch wieder mit ein bisschen Geduld und Mitgefühl passieren und eben auch mit dem Bewusstsein, dass das normal ist, ja, dass wir uns erst wieder dahin zurück erinnern dürfen, dass wir eigentlich Ruhe und Sicherheit im System etablieren dürfen.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Ja, jetzt haben wir ganz viel Theoretisches besprochen. Jetzt hattest du ja angeboten, dass wir das Ganze auch einmal ein bisschen praktischer angehen und dass du uns ein bisschen teilhaben lässt an deinen Techniken oder wie du jetzt rangehen würdest, wenn jetzt ich oder jemand, der uns zuhört, ein Atemtraining bei dir buchen würden. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Sag mal, wie du loslegen würdest oder was ich tun soll oder wie das Ganze aussehen würde.
Ich glaube, so ein paar Punkte, damit wir nicht noch in einer Stunde hier sitzen, dürfen wir wahrscheinlich im Schnelldurchgang machen, beziehungsweise kann ich nur mal kurz dazu sagen, dass ich mir immer am Anfang mal die Person anschaue und schaue, wie die atmet. Das haben wir ja am Anfang schon gesagt, dass dieses Atembewusstsein, die Bestandsaufnahme, die Basis von allem ist. Und das können wir gleich gern einmal kurz zusammen machen. Und von dem, was ich dann sehe, das werde ich jetzt einfach ein bisschen allgemeiner halten, weil wir ja nicht eine konkrete Person haben, fange ich dann eben an, in Atemübungen reinzugehen, die so ein bisschen mal verdeutlichen, wie viel wir mit dem Atem auslösen können. Ja? Also wie direkt das System reagiert darauf, je nachdem, wie wir atmen. Und ja genau, Nina, du darfst es dir jetzt gerne mal, wenn du das nicht eh schon getan hast, gemütlich machen in einer aufrechten Sitzposition. Wir können die meisten Atemübungen immer ganz gut im Sitzen oder auch im Liegen durchführen. Und das einzig Wichtige ist, dass so von der Hüfte aus der Oberkörper aufrecht ist, damit du das Gefühl hast, dass dein Zwerchfell frei schwingen kann und dass deine Brust offen ist. Genau. Und dann darfst du gerne erstmal genüsslich und tief durch die Nase einatmen und wenn du magst, lösend durch den Mund aus. Noch ein-, zweimal so durch die Nase bewusst ein und seufzend oder lösend durch den Mund aus. Und wenn sich das für dich gut anfühlt und sicher, dann schließ gerne mit der nächsten Ausatmung sanft deine Augen oder richte den Blick vor dir auf den Boden. Und dann darfst du wieder zu einem entspannten Atemrhythmus zurückkehren, im besten Fall durch die Nase ein- und ausatmen. Und komm mal an, nimm Platz in dir. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit nun mal auf die Luft, die dich umgibt. An dem Ort, in dem du gerade bist, in dem Raum, in dem du dich befindest. Versuch die Luft mal greifbar zu machen. Jetzt könntest du sie spüren an deinen Händen, in deinem Gesicht. Und dann bring den Fokus mal zu deiner Nasenspitze, zu deinen Nasenflügeln. Und nimm hier den Luftstrom wahr. Vielleicht kannst du einen Unterschied spüren in der Temperatur zwischen der Ein- und der Ausatmung. Und dann wollen wir weiterhin in dem Bestreben, noch gar nicht einzugreifen, noch nichts zu verändern, deinen Atemrhythmus jetzt mal beobachten. Und dafür darfst du gerne eine Hand auf deine Brust und eine auf deinen Bauch legen. Ganz egal, welche wo landet. Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht, jetzt nicht direkt etwas besser machen zu wollen. Aber nimm einfach mal wahr, welche deiner Handflächen bewegt sich mehr mit jeder Einatmung? Welche bewegt sich zuerst mit der Ausatmung?
Soll ich dazu was sagen?
Nee, das darfst du einfach für dich machen. Darfst du einfach für dich jetzt mal beobachten, was du spürst? Und dann folge mal den nächsten Atemzügen ganz bewusst von den Nasenflügeln bis hinein in die Bewegung in deinen Handflächen und auf dem umgekehrten Weg wieder nach draußen. Beobachte, was sich alles an dir bewegt mit jedem Atemzug. Wo deine Atmung dich berührt, wo sie dir Raum gibt und wo sie vielleicht auf eine Enge oder eine Grenze stößt. Und all das darf genauso sein, wie es ist. Wir wollen es nicht bewerten oder in eine Schublade packen. Du darfst dich anfreunden mit deiner Atmung. Und dann darfst du jetzt mal die Hand von der Brust lösen und sie auch auf deinen Bauch legen. Und vielleicht so ein bisschen leichtes Gewicht, einen leichten Druck mit den Handflächen ausüben auf die Bauchdecke. Das ist der Impuls an den Körper, dass die Bewegung jetzt hier stattfinden darf. Wir trainieren jetzt dein Zwerchfell bewusst, gehen also aus dem Atembewusstsein in die bewusste Atemsteuerung. Dann darfst du jetzt deine Atemzüge vertiefen und mit der Einatmung wahrnehmen, wie du die Bauchdecke anhebst, die Handflächen ein wenig wegdrückst und mit der Ausatmung der Bauchnabel zur Wirbelsäule sinkt. Vielleicht fällt es leicht, vielleicht ist es gar nicht so leicht, da Bewegung reinzubringen. Beobachte weiterhin. Stell dir gerne vielleicht auch dein Zwerchfell vor, du weißt ja jetzt, wo es sitzt und was es tut, wie es sich mit jeder Einatmung nach unten aufwölbt, deine inneren Organe verdrängt. Die brauchen Platz. Deswegen hebt sich die Bauchdecke. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann darfst du mal deine Handflächen lösen und sie auf den unteren Teil deiner Rippenbögen legen. So von außen die Handflächen an die Rippen. Und jetzt mal ganz bewusst versuchen, in diesem Bereich deines Körpers zu atmen. Dir vorzustellen, dass dein Brustkorb sich nach vorne, zur Seite und vielleicht sogar auch nach hinten weitet mit jeder Einatmung. Und mit jeder Ausatmung wieder zum Zentrum zurückfindet. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir vorstellst, deine Handflächen sind magnetisch und du ziehst mit den Händen die Rippenbögen, die Zwischenrippenmuskulatur ein wenig auseinander und führst sie sanft wieder zur Mitte zurück. Und vielleicht ist das ganz neu, dieses Gefühl, dass hier überhaupt so viel Bewegung möglich ist, dass der Brustkorb kein starres Konstrukt ist, sondern ein Raum für dich, ein Raum der Weite, der mit jedem Atemzug ein wenig mehr Platz in dir schafft. Auch das ein ganz bewusstes Trainieren des Zwerchfells durch die Expansion und das Zusammenschrumpfen. Wenn dir das hilft, kannst du dir hier den Luftballon vorstellen, den du in dem Bereich aufpustest mit der Einatmung, der sich wieder zusammenzieht mit der Ausatmung. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann darfst du gerne die Hände wieder ablegen und mal für 2, 3 Atemzüge nachspüren, wahrnehmen, ob du schon einen Unterschied wahrnehmen kannst zum Beginn der Übung. Und dann möchte ich gerne dich noch in ein kleines Experiment reinführen, einfach nur mal, um dir deutlich zu machen, was für einen riesigen Einfluss die Art der Atmung auf dein Empfinden hat. Und jetzt wollen wir mal für ein paar Atemzüge ganz bewusst in die Brust atmen und zwar auch ein bisschen schneller durch den Mund ein und aus. Wenn du magst, kannst du dafür eine oder beide Hände auf deine Brust legen, sodass deine Fingerspitzen deine Schlüsselbeine berühren. Und dann mal damit anfangen, erstmal noch langsam nur diesen Bereich anzusteuern mit deinen Atemzügen. Also, dass sich die Brust hebt und senkt und wahrnehmen, wie sich die Qualität der Atemzüge ändert, die Tiefe und vielleicht auch das Gefühl, was davon ausgelöst wird. Und dann gehen wir jetzt mal und mach das, wenn du zuhörst, bitte nur mit, wenn du dich wohl und sicher damit fühlst, in ein paar schnellere Atemzüge durch den Mund hinein. Das heißt, du kannst den Mund öffnen und mal wirklich in einem recht zügigen Takt noch 5 Atemzüge so. Und dann lass auch hier die Atemkontrolle mal wieder gehen und spür mal den direkten Unterschied in deinem Körper.
Mir wird irgendwie ein bisschen schwindelig direkt. Aber ja, es hatte was von Sport irgendwie. Also so schnell irgendwie.
Viele spüren dann auch, dass es anfängt, so ein bisschen zu kribbeln oder warm zu werden. Mhm. Ja, also dass dieses schnellere Atmen durch den Mund in die Brust eben wirklich ganz klar aktiviert, während, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern eher hören, wie du es empfunden hast, was wir davor gemacht haben. Das sanfte, tiefe Atmen übers Zwerchfell.
Ich fand es total entspannend. Mir ist es tatsächlich wahnsinnig schwer gefallen, bestimmte Bereiche gezielt anzusteuern. Mhm. Also ich hätte tatsächlich sogar auch gedacht, dass ich mehr in die Brust atme und weniger in den Bauch. Ich war ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich gar nicht so war. Also meine Bauchhand hat sich mehr bewegt als meine Brusthand. Aber tatsächlich, meine Rippen haben sich quasi gar nicht bewegt. Mhm. Ist es sowas, was typisch ist?
Ja. Mhm, auf jeden Fall. Das ist, deswegen habe ich das ja auch dazu gesagt zwischendrin, dass das wahrscheinlich irgendwie so ist, dass man das irgendwie gerade das erste Mal wahrnimmt, dass da überhaupt Bewegung möglich ist, so ungefähr. Weil das wirklich ein Bereich ist, den wir leider ganz, ganz wenig nutzen im Alltag. Und das ist aber ein Bereich, auf den wir total viel Aufmerksamkeit legen dürfen, ja. Weil es eben Bauchatmung bedeutet nicht nur, dass sich die Bauchdecke hebt und senkt, sondern Bauchatmung ist ja eigentlich nur der umgangssprachliche Begriff für Zwerchfellatmung. Und wenn das Zwerchfell gut atmet und arbeitet, dann ist immer auch im besten Fall eine Flankenatmung, ja, also dass die Rippenbögen sich weiten, nach vorne, zur Seite, sogar nach hinten in den Rückenbereich. Also das ist was ganz, ganz, ganz viele Leute, die zu mir kommen, erstmal wieder erlernen dürfen, diesen Bereich überhaupt zu spüren, anzusteuern. Und das hängt ganz viel damit zusammen auch, ob das Zwerchfell mobil ist, ob das weich genug ist. Also da kann man dann auch mit einer Zwerchfellmassage zum Beispiel arbeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir noch tun können, um dort wieder mehr Aufmerksamkeit und Mobilität hinzubringen und es dann auch bewusst anzusteuern und wieder zu merken, hey, ich habe hier viel mehr Raum und Kapazität und kann dadurch auch mein Lungenvolumen wieder erweitern.
Ja, total spannend.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da so ein bisschen tiefer drin ist und das regelmäßiger macht, dass man damit wirklich sich insgesamt ruhiger fühlt, wie du ja auch gesagt hast, was ja eigentlich das Ziel wäre, ne? Nicht, dass man die Stresssituationen oder Angstsituationen gezielt ausbremst, sondern dass man in Summe ruhiger wird und geerdeter irgendwie.
Genau, und du hattest ja auch immer wieder erwähnt, irgendwie, dass Schlaf ein großes Thema ist und so. Das ist, auch da ist oft weniger mehr, ja. Also es ist, ich könnte dir natürlich jetzt noch unzählige verschiedene Atemtechniken nennen und zeigen, aber was eben die alle gemein haben, ist, dass die Menschen erstmal wieder zu einer guten, tiefen Zwerchfell-Flankenatmung und zu einer Nasenatmung zurückkehren dürfen und dann so Dinge machen, wie zum Beispiel die Ausatmung immer ein bisschen länger werden lassen als die Einatmung. Also es gibt so diesen Rhythmus, dass man sagt, so auf 4 ein, auf 6 aus, ist so ein optimaler Rhythmus, der zum Beispiel auch Kopf und Körper in Einklang bringt, der die Herzratenvariabilität steigert. Ja, also das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Atemübung, die man abends vorm Schlafengehen machen kann. Die Ausatmung immer ein Stückchen länger werden lassen als die Einatmung. Oder auch Ein- und Ausatmung erstmal auf dieselbe Länge, indem man mitzählt. Oder wir haben ja eingangs auch mal gesagt, das mit in den Alltag nimmt, zum Beispiel Schritte zählen. Ja, also wenn ich Wege zurücklege und dann atme ich auf 4 Schritte ein, auf 6 Schritte aus oder auf 4 Schritte ein, auf 4 Schritte aus. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sich eine Zahl nimmt, die einen nicht direkt überfordert, weil je nachdem, und das ist wieder dieses sehr Individuelle, wo du stehst und wie deine Atmung im Moment ist, Kann es auch sein, dass eine 3 für dich am Anfang gut ist oder aber eine 5 oder eine 6 bei der Einatmung. Mhm. Ja, also da musst du wirklich für dich so ein bisschen selber dann rausfinden, wo stehe ich, was ist gut möglich für mich, ohne dass es mich überfordert und dass ich eben auch dranbleibe und mein System da langsam Schritt für Schritt wieder erinnere.
Ja, total spannend und ja, sicherlich auch für jeden in jeder Situation ja eine Bereicherung. Ne? Also egal, ob man jetzt sagt, eben ich bin in irgendeiner Form betroffen von einem angeborenen Herzfehler oder auch einfach nur, ich will ein bisschen Ruhe in jetzt diese stressige Vorweihnachtszeit bringen. Mir hat es auf jeden Fall total gut getan und ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Ich hoffe.
Ja, danke dir.
Ja, ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Und wer von euch jetzt selbst Lust auf ein Atemtraining bekommen hat, Hanna bietet ab dem 1.12. einen Atem-Adventskalender an. Sag mal kurz, wie funktioniert der, Hanna?
Ja, danke. Das ist echt so ein wunderschönes Format, was ganz, ganz vielen Leuten, gerade die anfangen zum Beispiel auch, total viel hilft, weil es eben so eine kleine häppchenweise tägliche Atempraxis etablieren kann. Also es ist so, dass ich eine Gruppe aufmache quasi bei Telegram, wo man dann ein Teil der Gruppe ist und jeden Tag schicke ich dort eine Sprachnachricht rein, eine eingesprochene Atemübung von ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das heißt, du kannst das ganz individuell damit hinnehmen, wo es für dich gut passt, in deinem Tag und an den Ort, wo du das gerne machen möchtest und dir einfach mal 10 Minuten nehmen, um mit deinem Atem einzuchecken, verschiedene Atemübungen auszuprobieren. Und gleichzeitig ist es jetzt zum Ende des Jahres auch nochmal so ein Reflektieren und Revue passieren lassen der letzten 12 Monate in den ersten 12 Tagen. Und in der zweiten Hälfte laden wir dann frische Energie und Ideen für das neue Jahr ein quasi.
Ja, ganz tolle Idee. Den Link zur Anmeldung findet ihr in unseren Shownotes. Und ja, dann nochmal ganz lieben Dank, dass du mir, dass du hier warst, nicht so richtig, aber dass wir heute gesprochen haben.
Und ja. Ich danke dir, Nina, dass ich den Raum bekommen habe, über den Atem sprechen zu dürfen.
Dann wünsche ich dir weiter noch eine tolle Zeit auf Mallorca und tschüss.
Tschüss, danke.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.